Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Haben ÖVP und SPÖ einen Masterplan, dass sie sich öffentlich noch, bevor es überhaupt irgendein Koalitionsabkommen gibt, so wechselseitig drohen und miteinander streiten? Im Moment geben sie ein ziemlich schlimmes Bild ab, wie er das bewertet, ob er glaubt, dass die sich noch einigen können. Also mit die ist ÖVP, SPÖ und NEOS gemeint. Und wie es eigentlich der SPÖ so geht, das möchte ich den einstigen SPÖ-Bundesgeschäftsführer und jetzt selbstständiger Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer Joe Kallinger fragen. Und damit hallo. Schönen guten Abend. Na. Hallo. Ich habe jetzt das erfolgreich dazu gesagt, weil es gibt ja Kreise, die sagen, Sozialdemokraten und Wirtschaft geht sich nicht aus.
Erstens sagt mir die Vergangenheit und die vielen Menschen, die ich kenne, ich denke jetzt an den Hannes Andrasch und andere, dass das nicht stimmt. Wir waren immer eine Partei, die sehr gut mit der Wirtschaft vernetzt, weil das verstanden hat. Und was mich betrifft, glaube ich, kann man das auch sehen. Ja.
Aber Joe Kallinger weiß, glaube ich, warum ich diesen Gag jetzt gemacht habe, weil natürlich genau an diesem Thema spießt es sich jetzt offenbar total zwischen ÖVP und SPÖ. Und man hat es ja gesehen, in den letzten paar Tagen haben sich als erste hat Bundeskanzler Karl Nehammer der SPÖ ausgerichtet. Also wenn die da Vermögen steuern wollen, dann Verhandlungsabbruch. Dann hat SPÖ-Chef Andreas Babler der ÖVP ausgerichtet. Wenn wir nicht einen Kassasturz kriegen, dann verhandeln wir nicht weiter. Jetzt als absoluter PR-Profi. Was geben die denn da für ein Bild ab?
Nicht zu vergessen, meinen Freund Sepp Schellhorn, der sich als allererster
hingestellt
hat, gleich ins Fernsehen und wegen der Beamtengehälter sozusagen den anderen eine aufgelegt hat. Ja, mit Verlaub, ich wundere mich ein bisschen über diesen Verhandlungsstil aller drei Koalitionspartner, hoffentlich, ja, weil man, also ich habe das so nicht erlebt in den vielen Jahren, wo ich solche Gespräche begleiten durfte. Es macht ja auch keinen Sinn, offen gesagt. Der Wahlkampf ist vorbei. Wir wissen, wer wofür steht. Alle Österreicher, glaube ich, wissen, wer wofür steht. Und jetzt geht es darum, eine Einigung zu erzielen und nicht wieder die alten Standpunkte rauszukramen. Aus meiner Sicht ist das nicht verständlich, ehrlich gestanden. Ich finde aber auch schon insgesamt, wie das aufgesetzt ist. Ich habe auch kann mich nicht erinnern, dass jemals Verhandlungen über Regierung mit über 300 Menschen in Dutzenden Arbeitsgruppen angesetzt wurde. Was ist da der Sinn? Das macht es nur komplizierter. Es spielen wahnsinnig viele Leute mit. Man muss das dann wieder filtern. Also das enthüllt sich mir auch nicht. Was ist der Vorteil von so einer Riesengruppe? Und dann, wie gesagt, wäre viel gescheiter, du hast eine kleinere Gruppe und du würdest hinter verschlossenen Türen verhandeln. Weil dass es um das Budget als Knackfrage geht, das ist ja eh klar.
Das ist klar, dazu kommen wir auch noch. Aber diesen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, den sagen mir die wenigen Erfahrenen bei SPÖ und ÖVP, die da drinnen sitzen, die kennen das auch nicht. Und normalerweise gab es klare Vorgaben auch von der jeweiligen Parteiführung, Zeitplan, Themen, Inhalte. Das schien es bis jetzt nicht zu geben. Wie gibt's das?
Also was ich gehört habe aus den verschiedenen Verhandlerkreisen war, dass die Sozialdemokraten sehr wohl ein Papier hatten mit Vorgaben, auch inhaltlich ein umfangreiches, dass es überraschenderweise von der ÖVP das nicht gegeben haben soll. Ich kann es nicht sagen, ich bin ja nicht da drinnen, leider in einer. Eigentlich bei so vielen Leuten unverständlich.
Wäre ich beleidigt? Wäre ich beleidigt? Ja?
Keine. Spaß beiseite.
Es ist auch Alexander Brabetz in einer der Gruppen.
Ja, und der Heinz Lederer, genau.
Und der Heinz Lederer, richtig.
Ja, aber egal, nein, es war nur Spaß. aber wo waren wir? Wie man das macht? Naja, gescheit wäre natürlich, wenn man Vorgaben hat. Und wie gesagt, jetzt was das Budget betrifft, ist die Knackfrage. Ich meine, man kann welchen Wirtschaftsforscher auch immer hören, Badelt, Felbermayr, Bonin, alle sagen einheitlich, es ist ein Riesenproblem im Budget da, die Summen divergieren, aber es sind wirkliche zig Milliardenbeträge, die fehlen im Budget, ohne dass man für eine der Parteien, die da jetzt verhandelt, noch sozusagen eine zusätzliche Maßnahme schon geschaffen hätte in der Bildung, in der Gesundheit und so weiter. Genau. Also es ist groß, so. Und wir kennen die Positionen der Parteien vorher. Und was die Wirtschaftsforscher auch sagen ist, es ist angesichts der Größe dieses Defizits nicht möglich, dass entweder nur Einnahmen- oder nur ausgabenseitig zu finanzieren. Es wird auf beiden Seiten Maßnahmen brauchen. Und wenn man die Größe anschaut, sieht man, es kann nicht gekleckert werden, es muss geklotzt werden. Also das heißt, das muss ja jedem, der da mitverhandelt, vernünftig ist, von klar sein, wir brauchen zusätzliche Steuern oder höhere Steuern und wir brauchen ordentliche Einsparungen.
So. Zusätzliche Steuern oder neue Steuern ist schwer, da sich ÖVP und NEOS so dermaßen festgelegt haben, keine neuen Steuern. Was natürlich keiner von denen gesagt hat, ist keine Steuererhöhungen. Aber Wie unpopulär wäre das?
Ja gut, dass das jetzt sozusagen keinen Beliebtheitspreis gewinnen wird, ist klar. Also, weil das Debakel des Budgets...
Reden für den Umfang, wir reden von mindestens 15 Milliarden.
Genau. Euro. Das da übergeblieben ist. So, und das kann die ÖVP auch nicht den Grünen in die Schuhe schieben, weil die Einmalmaßnahmen sind verdaut, sind in den Schuldenberg gegangen, aber sind jetzt nicht mehr zu finanzieren, sondern das sind halt Maßnahmen. Allein die Abschaffung der kalten Progression, über die man sich so gerühmt hat, hat allein 7,5 Milliarden ausgemacht, nicht finanziert.
Nicht gegenfinanziert.
Also, das ist halt ein Problem sozusagen für eine Wirtschaftspartei. So, jetzt möchten die nicht, dass sehr stark über das geredet wird. Finde ich, könnte man auch machen. Wir müssen nicht nach hinten schauen, wer ist verantwortlich, sondern nach vorne schauen. Aber es muss jedem Verhandler klar sein, es muss der SPÖ klar sein, dass es ordentliche Einsparungen geben werden müssen. Ja? Und es muss ÖVP und NEOS klar sein, dass es entweder neue oder zusätzliche oder ordentliche Steuererhöhungen geben wird, weil sonst kriegt man das Defizit nämlich nicht weg. Ja? Sonst kommt irgendwann die EU und macht ein Defizitverfahren mit uns und übernimmt sozusagen ein bisschen die Kontrolle über unseren Staatshaushalt.
So ist es. Jetzt hatte ich am Dienstag ein ausführliches Interview mit Andreas Babler, der sich da relativ moderat gegeben hat, was die Budgetsanierung angeht. Also er wollte keine roten Linien sagen, hat aber auch gesagt, eigentlich aus Sicht der SPÖ bräuchte man auch einnahmenseitige Maßnahmen, weil es muss unbedingt Investitionen in die Bildung geben, in den Gesundheitsbereich geben. Können sich bei dem Thema auch als Insider von rot-schwarzen Koalitionsverhandlungen. NEOS kann noch niemand so wirklich beurteilen. Können die sich da einigen auf einen Mix?
Also aus meiner Sicht ist es klar, dass wenn man in solche Verhandlungen geht, was alle drei gemacht haben, dass sie für sich einen Plan haben mussten, wie machen wir das? Und dass das sozusagen, wie groß das Defizit war, weiß ich nicht, ob allen das bewusst war, aber es ist größer, als sie befürchtet haben. Also wird es noch klarer, dass man von beiden Seiten was braucht. Ich finde, Andreas Babler hat sich in den letzten Tagen, Wochen eigentlich sehr klug positioniert, indem er genau das gesagt hat. Wir müssen alle, aber auch er, müssen über den Schatten springen. Was bedeutet, es wird auch sozusagen ausgabenseitige Einsparungen geben müssen. Und ich finde, genau mit dieser Einstellung muss man in solche Gespräche gehen. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das die Österreicher auch wissen, dass die das erwarten sogar. Dass sie sagen, das wird eine Regierung sein und das könnten die drei ja auch miteinander feststellen. Wir müssen jetzt einmal 2 Jahre beinhart sanieren. So. Mhm. Und dann können wir vielleicht auf der Basis dieser Sanierung im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung, aber vor allem im Bereich Ankurbelung der Wirtschaft, wo wir Österreich sehr stark den Anschluss verloren hat in der EU, Maßnahmen, Leuchtturmprojekte setzen, wie wir da wieder weiterkommen. Ich glaube, dass das die Österreicher sehr gutieren würden, wenn man ihnen sagt, jetzt müssen wir mal sparen.
Also wenn man ehrlich ist.
Wenn man einfach ehrlich ist. Und das ist ja auch die Basis, dass das halbwegs hält. Weil wenn die nämlich nicht ehrlich sind und dann aufgeplattelt werden von wem auch immer, dann verstehe ich von den NEOS und von den Roten wieder, dass die sagen, ja, wir möchten nicht im Nachhinein verantwortlich gemacht werden für wo wir nicht in der Regierung waren. Das verstehe ich. Aber dieses Ehrlichsein, den Leuten zu sagen, was auf sie zukommt, das halten die Leute schon aus. Ja? Sie wissen ja, dass es da ist. So. Und dann aber die Leuchtturmprojekte formulieren. Wir schauen, dass wir in der Gesundheit auch ohne Zusatzversicherung wieder rasch zu einem Termin kommen. Wir schauen, dass in der Schule was gemacht wird, damit auch die Kinder, die nicht ordentlich Deutsch können, sozusagen dem Unterricht dann bald folgen können. Also das kostet alles Geld. Und wie gesagt, vor allem Wirtschaft ankurbeln. Ja?
Ja, sicher, da dürften Sie sich relativ einig sein. So habe ich auch den Andreas Babler verstanden, dass man die Wirtschaft ankurbeln muss, weil Sie auch verstanden haben, dass das Arbeitsplätze sichert oder gefährdet und dass das Ganze dann noch teurer werden würde. aber jetzt auch als Kenner dieser zwei Parteien. Für die SPÖ ist es einerseits, und da rede ich ja mit einigen, sehr, sehr schwer zu verdauen, dass sie eben wahrscheinlich sehr, sehr große Sparpakete mittragen müssen. Und da gibt es Leute wie Julia Herr, die ja schon im SPÖ-Präsidium eher eigentlich eine Brandrede dagegen gehalten haben. In der ÖVP gibt es wiederum ein Lager, und das wissen wir in manchen Ländern, das ohnehin lieber mit der FPÖ zusammengehen würde.
Das haben wir gerade gerade in der Steiermark gesehen. Ich glaube, da kommt der ÖVP-Chef natürlich unter Druck, keine Frage. Mhm. Was betrifft das Sparen? Auch dieses Thema kenne ich lang. Wie gesagt, aus den 90er Jahren, wo ich das begleiten durfte für Kanzler, waren ja die ersten großen Sparpakete zu machen.
Hat in der SPÖ auch immer wieder für sehr viel Wirbel gesorgt.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt sieht, in diesem österreichischen Staat gibt es schon viel Speck, wo man was machen kann. Also die berühmten Förderungen, die man angesprochen hat. Mhm. Die Frage der kalten Progression. Die Frage Valorisierung aller Sozialleistungen. Also da kann man schon bei einigen Dingen anknüpfen und was sparen, ohne dass es brutal hart ist. Ja?
Gut, aber wenn die Sozialdemokratie die Valorisierung der Sozialleistungen zurücknimmt, gibt es dann nicht einen Aufstand in Teilen der SPÖ?
Ich habe das jetzt nur erwähnt, weil es eine der Maßnahmen ist, die letzte Regierung gesetzt hat, sozusagen ohne eine budgetäre Deckung dafür zu sorgen. Mhm. Ich glaube, das macht ohnehin Sinn, das zumindest in der Inflationsrate anzupassen, auch für die Leute, die das brauchen. Aber es wurden ja auch viele sonstige Steuersenkungen gemacht, die man sich halt anschauen wird müssen. Das meine, aber jedenfalls, glaube ich, kann Österreich in einigen Bereichen, Stichwort Föderalismus, echt sparen. Man sieht, dass man im Gesundheitsbereich, wenn man die Debatten der letzten Tage verfolgt, Doppelgleisigkeiten hat. Wenn man die abbaut, kann man ordentlich sparen. Man braucht sich nur anschauen, diesen sogenannten Klimabonus, wo mehr Bonus ausbezahlt wird, als durch die CO2-Steuer eingenommen wird. Also auch da kann man sparen, mit Rücksicht natürlich auf die Menschen am Land, die pendeln und mit dem Auto fahren müssen. Aber das ließe sich, glaube ich, mit einer vernünftigen...
Oder jemand, der mir heute erzählt hat, dass er eine Wärmepumpe einbauen hat lassen und eine Förderung von 9.000 Euro dafür erhalten hat vom Bund alleine und ein Vielfaches verdient und selber gesagt hat, das ist völlig absurd, dass er das bekommt.
Ja, es gibt, ich glaube, das hat ja die letzte Regierung eben gemacht, sozusagen mit dem Helikopter das Geld verteilt, wo egal von welches Einkommen, man 500 Euro geschenkt bekommen. Also das kann man immer zurücknehmen, das ist weg. Geht nicht, aber was man vermeiden kann, ist, dass man sowas wieder macht.
Förderung
und du kannst zum Beispiel beim Klimabonus zum Beispiel Maßnahmen einführen, dass das die Leute, die es nicht brauchen, sage ich jetzt einmal, die ohnehin gutes Einkommen haben, einfach nicht bekommen, ja? Oder die öffentlich fahren können.
Mhm, absolut. Jetzt trotzdem die Frage noch nach der ÖVP. Wir haben ja auch gesehen, Johanna Mikl-Leitner hat sehr scharf reagiert, hat gesagt, ja, also wenn gezielt auf die SPÖ, wenn die da weiter von Steuern und ich weiß nicht was, haben sie in einer Regierung nichts zu suchen. Jetzt gab es ja auch eine Umfrage, was Oberösterreich angeht, mit horriblen Werten für die oberösterreichische ÖVP, wo eigentlich der dortige Landeshauptmann Stelzer eher beliebt ist in Oberösterreich. Also offenbar leiden die trotzdem extrem darunter. Mikl-Leitner hat offensichtlich Angst vor den Gemeinderatswahlen im Jänner und den Konsequenzen für die ÖVP. Wie sehr wird denn das Karl Nehammer noch unter Druck bringen?
Naja, ich meine, es ist, glaube ich, niemand verborgen geblieben, dass es in der ÖVP eine starke Gruppe gibt, die ohnehin nicht mit den Sozialdemokraten regieren möchte. Und zwar egal jetzt, ob mit Andreas Babler, der immer vorgeschoben wird, oder nicht. Ja. Also die das gibt. Und die haben jetzt in der Steiermark sicher wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man sich die Oberösterreich-Umfrage anschaut oder jetzt die Wahlergebnisse in der Steiermark, in Vorarlberg, muss man sagen, ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass die Menschen in Österreich gemerkt haben, dass da in der ÖVP eine Diskrepanz zwischen Worten und Taten ist. Also man hat wieder einen Wahlkampf geführt, über man muss in der Ausländerpolitik furchtbar scharf sein. Nach 30 Jahren ÖVP-Innenminister, ehrlich gesagt, da gehen aber die Leute, wenn nicht zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Und
weiß man, ich höre das seit oft, den 90er Jahren.
Und wenn die Wirtschaftspartei ÖVP, die selbsternannte Wirtschaftspartei, ein derartiges Budgetdebakel hinterlässt und der Finanzminister sozusagen elegant nach Brüssel entschwebt und dann sagt, das waren die Wirtschaftsforscher, die sich geirrt haben, die Leute kommen ja drauf und deswegen darf man sich nicht wundern, wenn dann die Umfragen in den Keller rasseln. Und ich glaube, das wird bei anderen Konstellationen nicht besser.
Bevor ich noch auf die SPÖ und auch ihre Rolle, also der SPÖ in dem Ganzen, komme, noch kurz, kann so eine Regierung, sagen wir, sie kommt zustande, eher 2025 als 2024, wenn ich die Signale richtig deute, überhaupt erfolgreich sein? Oder wird die FPÖ so schießen, Koalition der Verlierer, dass die von Anfang an scheitert?
Also erstens, die FPÖ wird das natürlich machen. Die FPÖ ist ja an sich, sozusagen, was das die Übernahme von Verantwortung betrifft, nicht mit Ruhm bekleckert. In der Vergangenheit hat man auch gesehen, wie sie in der Regierung war. Das wird sie machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Regierungskoalition, dieser drei Parteien, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, meiner Meinung nach eine gute Chance auch hat, sich zu bewähren. Es liegt nur in der inneren Verfasstheit dieser Parteien, ob sie das wollen.
Aber sie müssten sich anders benehmen natürlich, als in den letzten Tagen, oder?
Genau, also das jetzt sozusagen während der Verhandlungen schon die Sachen ausspielen, lässt ja nichts Gutes erwarten dafür, wenn sie dann die Verhandlungen abgeschlossen haben. Was passiert denn dann? Also das, was die lernen müssen, ist, dass die Leute eine Regierung haben wollen und Teil der Regierung haben, die miteinander etwas machen. Du wirst nicht gewählt fürs Verhindern, dass du dich hinstellst, ich habe verhindert, dass die ÖVP das, ich habe verhindert, dass die Sozialdemokraten die stellen. Dafür wirst du nicht gewählt. Da gibt es kleine Gruppen in den Parteien, wissen wir, aber dafür wirst du nicht gewählt. Gewählt wirst du fürs Machen, dass was weitergeht, dass das Land wieder besser dasteht. So, wenn man die Fundamentaldaten vom Land verbessern kann und die drei vor allem den Menschen ein Bild geben, wie wir regieren gerne miteinander, wir können auch als Menschen miteinander. Das hat man gesehen bei Schwarz-Blau 1 zum Beispiel. Die haben das vielleicht ein bisschen inszeniert, aber das war gut am Anfang.
Das kann man so. War eine der beliebtesten Regierungsformen.
Ja. Und daher ist die Chance natürlich da, aber es liegt an dem, wie soll man sagen, an der Disziplin und dem Einsehen, dass sie sich nicht profilieren durch die Ablehnung der anderen, sondern dass sie sich profilieren durch das gemeinsame Verkaufen gemeinsamer Leistungen.
Gut, vielleicht hören Sie ja auf diese Worte, aber ich muss trotzdem noch das andere Szenario ansprechen, falls es doch scheitert. Was kommt dann eher? Kommt dann ein blauer Kanzler Herbert Kickl oder kommen Neuwahlen?
Das ist die sogenannte Elferfrage. Ich glaube, dass es in der ÖVP gar nicht wenige Kräfte gibt, die durchaus auch bereit waren, als natürlich nicht mit Karl Nehmer an der Spitze, ist klar, aber sozusagen als Nummer zwei in eine blaue Regierung zu gehen. Ich persönlich sehe da kein Modell einer Recovery für die ÖVP, sondern das wird bald dann ein harter Prozess für die Volkspartei werden. Auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, die sich vorstellen, sozusagen in einem Neuwahlszenario vielleicht besser zu sein. Da hören wir ja, ich meine, auch da hören wir das Gras wachsen, aber wir hören sozusagen den Sebastian Kurz im Background, der sich mit ein paar Getreuen wieder aufstellt. Ja. Und dann könnte man ja in der ÖVP sagen, na gut, dann gehen wir halt sozusagen mit dem Sebastian Kurz wieder in diese Wahl.
Du bist ja auch Meinungsforscher und Experte von Umfragen, weil es gibt diese Gruppe in der ÖVP, die sagt, wenn der Sebastian Kurz antreten würde, schafft er wieder Platz 1. Egal, ob es Ermittlungen gibt oder keine Ermittlungen gibt oder whatsoever, hätte er da eine reale Chance?
Ist auch schwer einzuschätzen. Was ich schon registriere, ist, dass diese sogenannten Skandale und Rechtsprobleme eigentlich in der Wählerverhalten eine geringe Rolle spielt, weil die Leute sagen, alle sind gleich. Wer in die Kasse greifen kann, greift in die Kasse, ein bisschen flapsig formuliert. Ja. Einerseits. Andererseits sozusagen mit dem Kronzeugenstatus, den der Schmidt jetzt bekommen hat, wird es natürlich für den Sebastian Kurz schon noch einmal schwieriger. Weil sozusagen da kommen schon wieder viele Probleme. Und auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen, die Autorität, die er hatte, als die ÖVP damals darniederlag bei 17-18% in Umfragen und alle ÖVP-Landeskaiser gesagt haben, bitte Sebastian, übernimm mach's. Und mach das und ihm sozusagen eine Vollmacht gegeben haben. Er kann die ganze Liste sich selber aussuchen, das ganze Regierungsteam sich selber, die wird er nicht mehr kriegen. Das geben sie ihm nicht mehr. Und in dem Moment ist natürlich die Position, mit der er dann in der Wahl nicht mehr so stark wie damals. Und darf man nicht vergessen, was die Leute schon auch gesehen haben, Stichwort Balkanroute, naja, das war ein bisschen ein Marketing-Schmäh, da ist nichts geschlossen. Also das heißt, ich glaube natürlich, dass er ein starker Kandidat ist, weil er einfach ein guter Kommunikator ist. Ja? Aber sozusagen eine Wiederholung der Geschichte, ich baue die ÖVP jetzt wieder dann von den unteren 20ern in Richtung 37, glaube ich, aber, ehrlich gestanden, nicht.
Aber er könnte vielleicht mitspielen um die 27%.
Denkbar.
Was wäre dann mit der SPÖ? Würde die dann einfach so in die Wahl gehen, wie sie jetzt aufgestellt ist? Also sagen wir, falls es wirklich Kickl Kurz heißen würde als Konkurrenz.
Was die SPÖ betrifft, glaube ich, ist da eine ähnliche Situation. Ich glaube, dass in der SPÖ die bestimmenden Kräfte jetzt darauf hinarbeiten, in diese Regierung zu kommen, wieder gestalten zu können, Kompetenz zeigen zu können, auch wieder Personal herzeigen zu können, das sozusagen regierungsfähig ist und Kompetenz hat. Ich glaube, dass wenn die SPÖ in so einer Rolle entweder in die Opposition geschickt würde oder in Neuwahlen gehen würde, dass zweifellos dann in der SPÖ wieder eine Kursdebatte gestartet würde.
Und da gibt es Leute, die mir sagen, wenn der Kurz zurückkehrt, dann soll halt der Kern auch kommen.
Gut, das hören wir auch schon lange. Ja,
ja, aber wir wissen auch, wer es verhindert hat.
Der Ever-Comeback, der ist immer eine Option dann da, wenn man dann gibt es halt Leute, die sozusagen einen gewissen verklärten Blick in die Vergangenheit richten. Aber ich glaube, das ist nicht die Frage, die im Vordergrund steht, sondern man wird dann schauen müssen, mit welcher Positionierung gehe ich entweder in diese neuen Wahlen, ja, weil erkennbar war jetzt, wie gesagt, ich habe gerade...
Mit Rudi Fussi?
Rudi Fussi, das ist ein eigenes Phänomen, ja. Der ist auf wirklich, glaube ich, zerstören aus, ja, soweit ich das mitbekomme. Und ich höre sehr viel, ich war jetzt in einigen Parteiveranstaltungen referieren, höre sehr viel Kritik, Unverständnis dafür, dass das so Schmutzwäsche gewaschen wird. Mein Gott, ja. Nein, das nicht, aber die Frage ist, ich habe jetzt gerade vorher den Andreas Babler sehr gelobt, aber wie du weißt, ich war zum Wahlkampf selber auch sehr kritisch. Also noch einmal so einen polarisierenden Wahlkampf mit der Forderung nach noch mehr Steuern, die nicht beliebt sind und so weiter zu führen, glaube ich nicht, dass die SPÖ nach den Erfahrungen, wo die sie gemacht hat, die Regierungsparteien verlieren 16% und die SPÖ gewinnt nichts. Also dass man den noch einmal so anlegen würde, glaube ich nicht. Und daher ist dann die Frage einer Art Neuaufstellung, was machen die? Aber da sind wir schon sehr weit in der Zukunft.
Da sind wir weit in der Zukunft, aber gehen wir ganz zum Schluss, weil da muss ich noch auf diese Rudi Fussi sammelt Unterschriften, weil da ist die Frist ja bis Ende Dezember. Als Insider der SPÖ, hat er eine reale Chance, diese 14.000 Unterschriften zu erhalten? Und er behauptet ja.
Also ich merke das, wo ich hinkomme, dass das die Leute im Umfeld der Sozialdemokratie diskutieren. Ja. Ich persönlich glaube das nicht. Ich kenne die SPÖ wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und die Vorstellung, dass da die braven sozialdemokratischen Mitglieder auf die Homepage von Rudi Fussi gehen, ein Formular downloaden, unterschreiben, das einscannen, dem Fussi zurückschicken, die habe ich nicht. Das heißt, hätte er so viele Unterschriften, wie er behauptet, hätten müssen Organisationen, Bezirke, Orte sammeln. Das hätten wir aber gehört. Ich habe nichts gehört von keinem Teil in der Partei, wo irgendeine Bewegung da ist, die gesagt haben, ich muss jetzt da Unterschriften für den Rudi Fussi sammeln. Das heißt, ich persönlich glaube, dass er hat vielleicht zu viele Unterschriften, aber möglicherweise wieder von der Giraffe aus Schönbrunn oder so.
Aber wenn er es geschafft hat, dass irgendwelche Tausende der SPÖ beitreten?
Ich habe gestern mich umgehört, also von Tausenden, glaube ich, gar keine Rede sein. Es werden schon, na, sich sind wir beim Babler ja auch, da sind wirklich Tausende beigetreten.
Da sind wirklich,
Ich glaube, das ehrlich gestanden nicht. Und er, glaube ich, betätigt sich da ja ein bisschen auch als Eisbrecher, aber ich glaube an das nicht. Also ich glaub,
du glaubst, dass er ein Eisbrecher für jemand anderen ist?
Schau. Alles andere hat für mich nie einen Sinn gemacht. Man hat niemand identifizieren können. Er selber streitet es auch ab.
Ja. Nicht das so.
Aber wie gesagt, ich kenne den Rudi Fussi ewig und ich habe eine gewisse Grundsympathie für ihn, weil er ein lustiger, gescheiter Kerl ist. Aber die Vorstellung, der Rudi Fussi übernimmt jetzt nach Andreas Babler sozusagen die SPÖ, ehrlich gesagt, die habe ich nicht. Ja. Und dass das irgendjemand in dieser Partei wollen könnte, habe ich auch nicht. Und wenn ich die Äußerungen der letzten Wochen mir anschaue, ich meine, der hat ja an keinem in der SPÖ niemandem ein gutes Haar gelassen. Also wer soll das unterstützen? Ja, also das ist, ja, es ist sozusagen eine Aktion eines Einzelkämpfers, der jetzt abrechnet mit allem und auch vielleicht seiner eigenen Vergangenheit, aber ich kann mir schwer vorstellen, aber never say never, ja, wir schauen einmal, was er da vor Weihnachten und den Christbaum legt, wie viele Unterschriften.
Richtig.
Und ob das lauter Genossinnen und Genossen sind.
Und allerletzte Frage, dein Tipp, wie hoch ist die Chance, dass diese Koalition was wird?
Also ich tippe mittlerweile auf 90% und ich tippe sogar,
dass das ist was wird.
Ja, das ist was wird und ich glaube auch, dass die vor Weihnachten ziemlich fertig, ja, glaube ich.
Du glaubst, wir kriegen noch 2024 diese Ampelregierung?
Also wir kriegen eine Einigung, glaube ich. Und zwar deswegen, weil alle führenden Köpfe sozusagen sehr davon abhängig sind, dass es diese Einigung geben wird. Das heißt, wenn die das jetzt an sich ziehen, was ich glaube ich, dass die Chancen da sind, dass man diese Querelen beseitigen kann. Okay, weil die wollen ja alle im Amt bleiben.
Die wollen alle im Amt bleiben. Mit 90% hast du dich eindeutig am weitesten hinausgewagt. Du würdest hoch gewinnen quasi.
Ich komme dann, lass mal es auszuhören.
Richtig, danke. Du kriegst eine Flasche Champagner. Danke, Joe Kallinger. Und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.